Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 11, die Staffel mit Gästen, Episode 7. Michael Russenberger, wieso wächst eure Kirche?
In dieser 11. Staffel reden wir wieder mit Menschen, die etwas zu sagen haben zum Thema Gemeindebau. Das Mal kommen die Leute aus Freikirchen. Wir wollen nämlich herausfinden, was wir Reformierten alles von ihnen lernen können. Heute reden wir mit Michael Russenberger. Er ist Pastor in der Neulandkirche in Buchs. Die gehört zum Verband der Viva-Kirche. Über zwei Sachen wollen wir mit ihm reden. Das eine ist der Neubau von ihrem Kirchengebäude und was braucht es, um die Gemeinde zum Wachsen zu bringen. Michi, mega schön, dass du heute mit uns da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, danke vielmals, dass ich hier dabei sein darf. Ich komme im Ursprung von Schlaten. Ich bin seit 33 Jahren Pastor. Und jetzt seit 4 Jahren hier in Buchs, Zürich.
Wir kennen uns von Hallau. Du bist im Klecki aufgewachsen, in Schlaten eben. Bist dann lang Pastor gewesen in der Grischona in Hallau und bist dann eben nach Buchs gekommen. Und das, wo du dort gewechselt hast, das war schon ein bisschen spezielle Zeit gewesen, oder?
Ja, die war extrem speziell gewesen, weil ich bin mittelgrosse Gemeinde gekommen, die ein Bauvorhaben hatte und aber seit längerem keine Baubewilligung bekommen hat. Ja, es war für mich schon so, was noch ein speziell in dem war, ich habe zu Gott gesagt, als ich die theologische Ausbildung gemacht habe, ich will zwei Sachen nicht. Ich will nicht in der Nähe von einer Stadt wohnen und ich will eigentlich lieber nicht bauen müssen. Ja. Und jetzt, nach 33 Jahren, habe ich beides dürfen.
Okay. Aber wieso würde man dann zumindest in einem Neubau einen neuen Pastor suchen? Also zur Sicht der Gemeinde?
Ja, es ist ein bisschen, sie haben eine sehr schwierige Zeit gehabt. Zum einen war es ein bisschen schwierig mit meinem Vorgänger, eine schwierige Zeit gehabt. Er persönlich, dann auch mit der Kirche. Er ist nach 4 Jahren, also 3 Jahren, ist er eigentlich ausgestiegen. Und sie sind dann ein Jahr lang ohne Pastor gewesen, respektive sie haben jemanden frisch aus der Ausbildung gehabt, der verantwortlich war eigentlich für Jugend und allgemein. Und der hat das ein bisschen überbrückt. Und sie haben einfach einen Pastor gesucht, der die Gesamtleitung hat.
Und jemanden, der schon Erfahrung hat.
Und der schon Erfahrung hat, genau.
Ja. 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 Und wieso würdest du in eine Gemeinde gehen, die Mühe hat mit dem Bau?
Also von meinem Typ her liebe ich es natürlich schon, Herausforderungen, das finde ich schon cool. Und wenn eine Gemeinde will, weitergehen, für sie gehen und dann noch so einen grossen Traum hat, weil sie haben einen mega grossen Traum als relativ kleine Gemeinde respektive ein grosses Bauvorhaben gehabt, das hat mich schon herausgefordert, so, zum sagen, ist das möglich. Und vor allem eben, eine Gemeinde, die gross denkt, ist schon cool. Ja.
Woher ist denn der Traum gekommen, um ein neues Gebäude zu bauen? Wie kommt man auf die Idee?
Ja, es ist natürlich aus einer Not herausgekommen. Sie haben schon ein paar Mal angebaut und dazu gebaut. Und spannend ist schon noch, sie haben die letzten, ich sage jetzt mal 15 Jahre, haben sie erlebt, dass die Leute auf dem Fensterbank sitzen müssen, weil sie keinen Platz mehr hatten.
Oh, ja, okay.
Und dann haben sie aber auch wieder erlebt, dass es wieder zurückgegangen ist. Und wo ich gekommen bin, ist eher ein bisschen, also ist nicht mehr so pumpenvoll gewesen. Uff. Und also, es ist halt schon ein bisschen das Prinzip, wenn man nicht genug Platz hat. Man sagt, dass so ein Viertel oder ein Drittel fast sollte leer sein, damit die Leute gerne kommen. Sonst haben sie das Gefühl, es ist zu voll. Und wenn man aber nicht schaut, dass genug Platz hat, verliert man die Leute halt wieder.
Und anbauen nochmal ist nicht gegangen in dem Fall?
Nein, das ist definitiv nicht mehr gegangen. Ja. Und dann haben sie schon vor, das ist ungefähr 15 Jahre her, haben sie angefangen, einfach gross denken und anfangen zu planen, haben sich entschieden, wir wollen bauen. und haben dann ganz viele verschiedene Projekte angeschaut. Und ungefähr vor 10 Jahren haben sie dann das Projekt, das war ein grosses, mit Honig oben rein und so weiter, haben sie dann definitiv angepeilt.
Und das ganze Land haben sie gehabt und das Geld haben sie gehabt?
Ja, das ist natürlich auch ein Prozess gewesen. Wie wahrscheinlich immer so, wenn man eine Vision hat, dann ist nicht gerade vielmal, nicht gerade eins nach dem anderen alles klar.
Ja.
Sie haben das Land ganz, ganz, ganz am Anfang mal im Blick gehabt, aber es ist dann nicht gegangen, weil da ist eine grosse Gärtnerei drauf gewesen. Und haben dann andere Projekte gehabt, andere Projekte rechnen lassen, haben auch Geld gebraucht, zum Projekt rechnen zu. Und irgendwann ist dann die Verwandtschaft von dem Gärtnerprojekt uns nach gewesen, hat auch vieles uns gutwillig, nicht ganz geschenkt, aber doch fast geschenkt oder vieles geschenkt, auch finanziell und so. Also hat sich dann so ergeben, genau. Perfekter Platz, nahe vom Dorf, gleich ein bisschen außerhalb, Industrie und gleich nicht weit weg. Ist plötzlich alles passt.
Ha.
Und kannst du vielleicht noch kurz sagen, damit wir uns das vorstellen können, von wie viel reden wir da, also anzahlmässig, für wie viele Leute hat es vorher Platz gehabt, wie viel hat es nach dem Neubau Platz gehabt?
Jawohl, also im alten Bau ist es so gewesen, dass ungefähr 100 Leute haben Platz gehabt, aber dann sind schon fast auf die Fensterbänke gesessen. Und bei Corona-Zeit war es ein Vorteil gewesen, haben sie den 2 Gottesdienst gemacht und wo ich dann gekommen bin, ist ja Corona vorbei gewesen, dann hat man auch mehr als 50 Leute können nieten und dann ist schon wieder angefangen ein bisschen wachsen, weil man mehr Platz hat. Und jetzt haben sie gebaut oder planen schon von Anfang an für 300 Sitzplätze.
Oh,
also
okay.
Fast dreimal so gross, genau.
Und ist das einfach grösser Wahnsinn?
Auf gewisser Hinsicht vielleicht schon ein bisschen, weil ich nenne es eher nach Wasserlaufen. Ich habe immer gesagt, wir laufen wirklich auf dem Wasser, wo wir gezügelt sind. Wir sind richtig ausgezogen. Wir sind nach dem Gottesdienst sind wir in ein Übergangslagerhaus gezügelt. Wir sind richtig ausgelaufen. Ich habe gesagt, mit dieser kleinen, relativ kleinen Druck zum grossen Gebäude, mit auch finanziell eigentlich keine Chance, um das zu zahlen. Aber wir sind ausgezogen mit eigentlich nichts. Und wir haben einfach glaubt, das ist machbar irgendwie. Grosser Glauben würde ich eher sagen.
Ja. Und das Geld haben wir dann zusammengebracht?
Das Geld haben wir zusammengebracht. Wir haben gerade Häppchen und auch da drin hat es ganz viele Hürden gehabt, aber wir haben es zusammengebracht, obwohl wir jetzt nicht keine reichen Leute haben jetzt oder so, aber ja, es sind dann auch neue Leute dazugekommen, die relativ schnell mitgeholfen haben finanziell. Ja, wir haben ganz viel. Ich nenne es halt wirklich Wunder. Es ist ein sehr reicher, also ein Multimillionär, hat uns geholfen, ein Übergangsgebäude zu finden, relativ günstig.
Hm.
Der hat uns geholfen, wie dass wir mit Darlehen arbeiten und so. Der hat eigentlich gar nicht den Hut mit Kille, aber der hat wie einen Auftrag gehabt, sage ich jetzt. Ja, es hat sich so eins am anderen gegeben. Haben aber auch einige Rückschläge gehabt. Also noch als ein Beispiel. Wir sind noch nicht einen Monat vor dem Einzügeln, hat das Steueramt uns 1 Million abgezogen, vorsorglich für Grundstückgewinnsteuer.
Ui.
Und die Baukommission hat eigentlich mit 250.000 Franken gerechnet. Wir haben plötzlich die Handwerker hätten wir nicht mehr können zahlen und so weiter. Und einen Teil kommen wir ja schon in der Retto rüber. Aber das waren so ein Schocksachen für uns, eine kleine Grösse. Und wir müssen ja sagen, wir sind spendenabhängig zu 100%. Also wir kommen von niemandem woher Geld zu über.
Ja.
Das waren schon Hürden, die Wasserlaufen waren. Ja. Und manchmal auf Minuten dann irgendwie eine Lösung gefunden.
Okay. Und ihr habt nicht einfach nur ein Kirchengebäude gebaut mit einem grossen Saal, mit guter Technik, sondern auch ziemlich viele Nebenräume und so, oder?
Ja. Ja, und das ist das, was mich bis heute begeistert. Und du hast am Anfang gefragt, wie so wechseln. Ich habe immer gespürt, die haben hinter dem Bauen haben die ein Anliegen gehabt, eine Vision haben sie gehabt. Und das war eigentlich der eigentliche Träger von der ganzen Geschichte. Und aus dem aus hat es so viele Nebenträume gegeben. Also wir haben Wohnungen gebaut zum Verkaufen, zum Finanzieren zum einen.
Ja.
Zum anderen ist ein ganzer Stock das sogenannte Kinderland, wo alles Kinderarbeit, also Kinderdienste sind. Und sie haben noch ein Bistro im Visier gehabt mit einem ganz grossen Spielplatz. Sie haben wollen, ein Visionsteil ist im Dorf dienen. Und das ist die Familie. Und auch natürlich, dass auf eine natürliche Art und Weise Leute, Familien können die Kirche kennenlernen. Ohne dass wir gerade in einen Gottesdienst.
Ja. Und also quasi der Spielplatz ist öffentlich und das Bistro ist gerade nebendran, wo auch am, ich weiß auch nicht, Montag, Dienstag offen ist, wo die Leute können etwas trinken können. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Jawohl, ja. Der Spielplatz ist öffentlich, ist also ein wirklich ein riesiger Spielplatz. Und das Bistro hat jetzt im Moment, weil wir es alles selber bewirtschaften, jobprofessionell geführt und offiziell, aber es ist alles von uns als Kirche gemacht, die Eigenleistung. Das heisst, 3 Mittag haben wir im Moment, können wir offen haben. Im Sommer ist es in der Arbeit hier. Wir haben aber auch eine Gruppe, die einmal im Monat sind eine Männergruppe, die gute Küche haben, die so ein Restaurant danach machen. Bistro okay. F nennt sie sich. Ja, da machen wir vieles ein bisschen, genau.
Ja. Und das Bistro, das, also wenn ich jetzt unseren Messmerhaussaal anschaue, das ist einfach so ein Multifunktionssaal, nicht sehr hübsch. Euer Bistro, habe ich gesehen, das ist richtig schön eingerichtet.
Ja, das ist wirklich richtig, richtig gut eingerichtet gewesen. Und das hat mich jetzt irgendwie auch gestaunt. Wie gesagt, ich bin jetzt schon 4 Jahre da, aber ich merke immer noch, dass ich einfach gestaunt habe. Und ich da hergekommen bin, es hat ein paar, manchmal sind es auch wenige Leute gewesen, die extrem viel investiert haben. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das sind 2, 3 Leute gewesen, die den Bistro professionell eingerichtet haben. Wenn wir nur den Raum gehabt hätten, hätte es auch hässlich können werden. Ja. Aber es ist trotzdem, es war gut geplant gewesen, in einem Eck, also wie sagt man, 2 Seiten Vollglas, aber dann sehr, sehr schön eingerichtet. Ja.
Und ihr habt das Bistro ja direkt nach der Neueröffnung des Gebäudes gerade auch angefangen zu eröffnen.
Ja.
Wie habt ihr das geschafft? Also so ein Neubau braucht ja schon sicher sehr viele Leute, die irgendwie mitwirken und dann das Eröffnen und in Betrieb nehmen vor allem. Wie haben da die Leute angebracht, die das dann auch umgesetzt haben?
Ich glaube, ganz, ganz ehrlich muss ich sagen, manchmal habe ich keine Ahnung, wie das gegangen ist. aber jetzt, wie man so in einem Podcast ein bisschen blufft, nein, ich will nicht blufft. Nein, letztlich weiss ich es nicht. Aber was schon war, ist, wie ich es vorher gesagt habe, es waren wahrscheinlich eine Handvoll Leute, die alles investiert haben, wo aber dann gleich mit der Kraft können machen, wo ich staune. Und gleichzeitig, es hat schon Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte, näher kam ein Knickbruch vorbei. Mhm. Also im Sinne von Burnout oder wir schaffen es nicht oder der Zeitpunkt nicht und so. Aber dann war es schon so, gewesen, dass es so Sachen gab, wie dass, sag ich jetzt einfach so, die Sekretärin hat gesagt, Putzteam müssen wir nach Hause geben, das sind ungefähr 30.000 bis 40.000 Franken im Jahr, da können wir nicht selber stimmen, weil wir haben 5 ältere Frauen gehabt, die schon seit 20 Jahren sagen, sie hören jetzt den auf und im Neubau sowieso. Mhm. Und dann haben wir jemanden gehabt, das war jetzt zufällig meine Frau gewesen, aber das ist wirklich zufällig, wir haben ja auch in anderen Bereichen anders gehabt. Sie hat einfach mal eine Liste aufgehängt und gesagt, wir suchen und wer will ein Teil sein von dem Ganzen, mit der Vision, den Leuten zu dienen und so weiter. Und es haben sich dann innerhalb von wenigen Tagen 30 Leute gemeldet, die würden gerne putzen, wo man vorher 20 Jahre lang sonst gesucht hat. Das ist, und es ist bis heute so. Wir sind jetzt seit 1,5 Jahren drin und genau. Also es sind auch, ich weiß es gar nicht recht. Die richtigen Leute haben es richtig gemacht, aus dem Herz für Gott. Und Gott hat einfach Herzen aufgetan, ja.
Und es wirkt, als hätte in dem Sinne auch so einen Neubau, ich kann auch nochmal Energie freisetzen bei den Leuten. Also, dass wenn es vorher schwierig ist, zum Leute zu finden für das und nach dem Neubau irgendwie wieder so ein bisschen Aufbruchsstimmung da ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe es von anderen Kirchen schon gehört, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass alle wirklich kaputt sind und nicht mehr mögen. Da haben sie mich auch gewarnt vor dem Zügeln. Meine Freunde, überleg es dir gut, weil es kann wirklich, ich sage jetzt für eine Gemeinde, auch ein Knickbruch sein. Aber bei uns habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, dass die Vision Gott jetzt einfach geschenkt oder gesegnet hat, sage ich jetzt einmal fromm. Und es hat wirklich eine Aufbruchsstimmung gegeben, die man bis heute spürt. Also es ist einfach sau schön gemacht, nicht bloß das Bistro, das ganze Gebäude. Und wenn man nie kommt, fühlt man sich wohl. Und da, es ist so eine Summe der Dinge, die dann halt zusammenspielt. wo ist ein Aufbruch, wo die Leute gerne dabei sind. Es gibt auch Leute, die haben dabei sein und die wollen da heute mitmachen. Aber jetzt gerade zum Beispiel im Butzen, das ist ja auch ein Dienst. Also da, manche Leute haben sich auch entschieden, ich will das jetzt machen. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, wieso habe ich mich so gewehrt gegen das Bauen? Eigentlich müsste jede Kirche neu bauen. Das löst irgendwas aus. Aber es,
okay.
Der Automatismus ist wahrscheinlich nicht einfach gegeben. Ja.
Ja. Aber das, was du sagst, Michi, Anna, das erinnert mich ein bisschen an die Episode mit dem Simon Obrist, die wir aufgenommen haben, der gesagt hat, also wenn eine Kirche ein Bistro macht, dann soll sich entscheiden, ob es auf der Kirchenkaffee will sein oder dann eben eine schöne Beiz quasi, schöne Gastronomie. Und bei euch, ihr habt euch fürs Schöne entschieden, ja. Und haben dann auch die Leute gefunden, und zwar, das sind ja alles Unzahlte, die meisten von denen, wo dann dort den Leuten den Dienst erwiesen, indem sie halt das Bistro aufmachen, wo die Kinder dann spielen.
Mhm. Ja, das ist definitiv so. Also es ist wirklich eine Mischung und ich glaube, es wird getragen von Leuten, die ein Herz haben für das Anliegen, wir wollen der Familie dienen, wir wollen dort, was möglich ist, Gott den Menschen auch nachbringen, ohne dass wir jetzt das aufdringlich sind. So, wir wollen etwas Schönes machen. Also die Schönheit ist wirklich, da zieht sich durch. Es soll wirklich schön sein. Und gleichzeitig sind es natürlich auch Stilentscheidungen. Also wir haben uns für einen modernen Stil entschieden. Aber ich denke jetzt, wenn ein anderer Designer gewesen wäre oder eine andere Person, hätte gesagt, könnte es ganz anders aussehen. Jetzt passt es halt wirklich extrem gut in vielen Leuten. Es passt einfach. Ja.
Yeah.
Übrigens, ich habe am Anfang für zwei Sachen gekämpft, wo ich mich noch einbringen konnte, weil wir noch nicht ganz bauen haben. Und das eine war im grossen Saal, dass ein Tontechniker und ein Akustiker, da die mindestens einmal zusammensitzen müssen. Und ich habe gesagt, ich würde gerne so Innendekoration oder es sind nicht Architektin, aber fast, wo ein Farbkonzept machen, Profis. Dass wir die investieren. Und das haben wir gemacht. Und da, aber das Stichwort ist Schönheit gewesen, oder? Und das hat mega geholfen.
Ja. 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 Jetzt sind wir eine Viva-Kirche, Grishona, ich heisse Neuland, aber auf jeden Fall eine Freikirche. Freikirchen haben ja an manchen Orten so ein bisschen ein Sekte-Image. Das ist für das Bistro und den Spielplatz kein Problem gewesen bei euch?
Nein, im Gegenteil. Es hat natürlich geholfen, weil die Leute staunen bis heute, dass da jetzt auch so quasi Spielplatz öffentlich ist und dass wir einfach so, wir machen jetzt auch familienfreundliche Preise und so. Und nein, ich glaube, es ist eher ein kleines Zeichen oder man sieht, dass wir eben keine Sekte sind, sondern normale Menschen, normale Kirchen. Eine natürliche Kirche und nicht etwas Komisches und so. Nein, es ist eigentlich eine offene Tür. Ja.
Ja.
Das heisst, das neue Gebäude hat auch ein Stück weit eure Aussenwirkung verändert?
Definitiv, ja. Also es gibt sogar Leute, die hier ein paar Strassen weiter wohnen, die gesagt haben, wir gar nicht gewusst, dass es auch gibt.
Okay.
Ich meine, die Einheimischen, die schon seit Jahrzehnten da sind, die natürlich schon. Aber grundsätzlich werden wir wahrgenommen und es hat jetzt, ja, ich habe den Eindruck, eine mega positive Wirkung auch. Ja.
Dann waren wir jetzt eigentlich schon beim zweiten Thema. Ich vermute, du willst jetzt ja sagen, aber der Neubau hat auch eine Wirkung gehabt zum Thema Wachstum von der Gottesdienstgemeinde.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, wir sind auch ein bisschen gespannt gewesen. Ich glaube nicht, dass es ein zwingender Automatismus ist und gleichzeitig hat es mega geholfen. Ja. Es ist ein Anziehungspunkt und es ist eine Mischung zwischen dem, dass tatsächlich Leute in die Kirche kommen, weil sie beim Vorbeifahren so einen grossen Spielplatz gesehen haben und gemerkt haben, da hat er schon noch eine Kirche. Und ja, es hat eine grosse Wirkung gehabt, bis heute. Ja.
Und was sind das so für Leute, die neu dazukommen?
Der grösste Teil sind Leute, die länger, ja, es ist noch schwer zu sagen, weil wir führen in dem Sinn keine Statistik. Aber wenn ich jetzt mit den neuen Leuten schwätze, merke ich schon, es hat wirklich einen grossen Teil, der früher noch mal in Kirche ist und jetzt lang nicht mehr. Und sich gesagt haben, da will ich jetzt gleich mal wieder reinschauen. Es ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen der Wunderung, wie man, ich sage jetzt, vielleicht sogar das Gebäude gesehen hat, aber auch, dass der Zeitpunkt irgendwie gerade passt, so für diese Leute. Und dann haben wir schon einen Teil Leute, die sehr weit gefahren sind in der Kirche, die ihnen wohl war, die gesagt haben, wenn man so eine lebendige und schöne Kirche in der Nähe hat, dann macht es ja Sinn, dass es mit Nähe geht. Da haben wir auch einige. Und dann haben wir auch Besucher, aber die kann man nicht so fassen, weil die kommen mal ein, zwei Mal, nachher kommen sie ein paar Monate nicht mehr und dann kommen sie wieder ein paar Mal, die einfach interessiert sind am Glauben. Und in dem Sinn noch nicht oder nicht mehr, ja, noch nicht Kirchgänger sind, ja.
Und das ist jetzt vielleicht ein eine schwierige Frage oder eine blöde Frage, aber was denkst du, wieso kommen die genau zu euch?
Ich wollte gerade schnell überlegen, weil es ist im Ernst, ich glaube wirklich, dass Gott sie zieht. Ich glaube, das gehört immer dazu. Sonst geht man nicht in eine Kirche. Also, ist ein bisschen wie ich. Und es ist ja so, sie wollen etwas von Gott hören. So. Und das ist das eine. Aber das andere ist schon, dass man aufmerksam wird. Das ist ja wie eine Inserate Zeitung, da muss man mal gelesen, dass es etwas gibt, wo man kaufen oder räumen. Und so, glaube ich, ist auch unser Gebäude ein Plakat oder ein Aufhänger, wo die Leute das mal sehen. Und einfach gewundert sind. Und wenn sie da sind, sagen schon viele, sind wie zwei Sachen. Das eine ist, es ist ein schönes Gebäude. Man kommt hier und es ist am Pudelwohl. Und das zweite ist, ja, vielleicht sind es drei Sachen. Das zweite ist, die Leute sind freundlich und herzlich, kommen aufeinander zu. Wir sind den Leuten nicht egal. Und das dritte ist schon, die Form, die wir haben, ist modern. Also, ja, ist ein bisschen plakativ, was heisst zeitgemäss und so, aber wir haben eher einen modernen Gottesdienst und der gefällt allen Leuten, weil sie empfinden, so habe ich den Eindruck, dass, was wir als modern nennen, empfinden sie als echt oder natürlich oder nicht komisch, alt. So.
Also, wie sind denn eure Gottesdienste? Kannst du es kurz beschreiben?
Ja, wahrscheinlich wie fast alle Gottesdienste sind. Also wir haben eine Worship-Zeit, wir starten mit einer Worship-Zeit. Das ist uns sehr wichtig, eben mit zeitgemäßer Musik, wo immer wieder neue Lieder, wo auch eingängige Lieder gesucht werden.
Also Band und so?
Wir haben Bands, wir haben eine angestellte Musikerin, also Teilzeit. Und wir haben auch zwei, drei Musiker, die mitmachen. Wir haben drei Bands, manchmal vier, drei Bands. Und nachher ist noch Predigt und zwischen deinen Modi-Sachen, Highlights, Interview, je nachdem, genau. Aber es ist eigentlich eine einfache Geschichte, wenn man es halt aus Gottesdienst macht.
Ja. Und was machen dir denn mit diesen neuen Leuten? Also da kommen Leute, die du nicht kennst. Was machst du mit diesen Leuten?
Ja, das ist eine der grossen Herausforderungen, auch als kleine Gemeinde oder als, wir sind eigentlich unterbesetzt, wir suchen jetzt einen dritten Pastor. Weil wir einfach merken, wir werden dem nicht gerecht und die Gefahr ist ja da, dass man auch Leute verliert, weil sie einfach dann zu wenig Informationen haben oder nicht aufgenommen werden oder nicht ein bisschen tiefer drin kommen. So. Also, und was wir jetzt schon machen, aber es hinkt noch ein bisschen, ist mit, ich nenne es für mich Seminar, aber es geht eigentlich darum, dass man Leute ein Treffen organisiert, wo man mit ihnen austauscht. Ein Seminar sind vier Treffen zum Thema Kirche. Wer sind wir? Was ist uns wichtig? Was gehört zu einer Kirche allgemein? Und so. Dann haben wir Alpha-Life-Kurs, wo es darum geht, für Glaubensinteressierte. Wir haben Welcome-Lunch für Leute, die zuerst mal da sind, dass sie mal uns kennenlernen können. So sind wir ein bisschen dran. So Treffen organisieren eigentlich. Ja.
Also ihr habt dort eine Strategie, um neue Leute ansprechen?
Ja, ganz genau. Um ihnen den Weg erleichtern, tiefere Gemeinschaft zu kommen. Genau.
Und hat sich das, ist das einfach automatisch gewesen? Hat sich das entwickelt?
Nein, ich sage jetzt mal, wir haben es entwickelt, weil wir merken, jetzt kommen neue Leute, wir müssen irgendwas machen. Und eben, wenn man nichts macht, geht definitiv nicht automatisch. Und wir haben es auch ein bisschen koordiniert machen. Das heisst, wir haben jetzt schon gemerkt, sie schwätzen ja mit Leuten und unsere Leute erzählen Sachen. Und manche Sachen sind dann in diesen Treffen doppelt. Und manche Sachen haben sie natürlich noch nie gehört, obwohl sie schon jahrelang jetzt oder anderthalb auf Besuch kommen. Nein, wir wollten es wirklich koordinieren und so das Wichtigste auf den Nenner bringen. Wir haben uns auch ein bisschen Krampf gemacht. Und ich bin aber froh darum, dass wir auf den Neubau, also aufs Einzügeln hin, haben wir auch unsere Papier ein bisschen neu überarbeitet. Wo da, was wir jetzt da mitten drüber reden oder konkreter reden, dann haben wir auch schon in Papierform in Sachen Wert, Vision, Organisation und so, haben wir schon in Papierform ein bisschen gemacht. Genau.
Also gerade einen guten Anlass gesehen, um so Sachen, ja, wo ja sinnvoll ist, wenn man die ab und zu wieder mal anschaut.
Ja, richtig.
Ja. Und dient ihr als Pastore das durchführen oder wer macht die Seminar?
Ja, der Stadtschuss, sage ich jetzt, die verschiedenen, die haben schon mir immer lanciert. Wir sind dabei gewesen, oder einfach jemand von uns. Aber wir nehmen von Anfang an andere Leute trainieren, auch mit dem Ziel, dass sie denn das machen können. Wir stehen jetzt noch ein bisschen am Anfang. Mein Ziel ist immer bei diesen Sachen, dass ich sicher die ersten zwei, drei Mal ich sie durchführe mit anderen zusammen, dass sie ein bisschen sehen, was mir wichtig ist oder was dazu gehört und auch was nicht. Und dass sie dann das mit der Zeit selber machen können. So ein bisschen der Klassiker von begleiten. Das, mein Ziel wäre, wenn ich eben, gewisse Kurse haben wir erst einmal durchgeführt und jetzt, wenn wir es zweimal da durchführen, mache ich es nochmal und nachher schaue ich, dass jemand anders macht und ich bin aber noch dabei. Und dann vermute ich, dass vieles dann auch selber läuft. Und gleich merke ich schon auch, es ist in unserer Grösse, wir sind jetzt um die 150 Gottesdienstbesuche im Durchschnitt, also es kann mal bis 200 sein oder auch weniger, da merke ich schon noch, ist das Bedürfnis, dass sie auch uns Pastoren spüren und sehen und erleben. Von dort her, ja, ist es sicher gut, wenn wir dabei sind, auch immer wieder.
Und die Leute, wo jetzt du gesagt hast, wo du wenn eine Art möchtest nachziehen, dass sie das dann irgendwann mal mehr oder weniger selbstständig können machen können, die findet ihr?
Ja, erstaunlicherweise. Auch da wieder bin ich offen, was für Leute wir haben. Also es gibt Leute, die kommen auf uns zu. Wir würden da gerne mitarbeiten. Da gibt es wirklich.
Okay.
Und ja, ich habe halt auch, oder mir ist es noch relativ wichtig, wenn wir jetzt so Treffen oder Kurs machen, dass wir von Anfang an das nicht alleine machen. Also die ersten Lunchtreffen haben wir zu dritten gemacht, also wir zwei die Pastoren und jetzt macht es nur noch jemand von uns. Oder jetzt bei diesen Vertieferkursen habe ich immer gesagt, ich brauche mindestens einen Moderator und jemanden, der mir sonst ein bisschen hilft. Und mein Ziel ist, dass die dann in das Einwachsen da selber zu halten. Ja, wir machen es einfach nicht alleine von Anfang an. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Jawohl. Jetzt bei Freikirchen hört man ja immer, die haben halt so viele Leute, die mitarbeiten. Aber das tönt so, wie wenn das auch Absicht wäre bei euch.
Ja, ja, das ist, ich finde das eine ganz spannende Frage. Manchmal ist es fast ein bisschen, jetzt ist es nicht schizophren oder gegensätzlich, wie man sagt, uns ist mega wichtig, dass viele Leute können dienen, dann kommt der Vorwurf, ja, wenn die Leute nur zum Arbeiten haben. Und wenn man quasi alles mit Angestellten macht, dann kommt der berechtigte Vorwurf, auch berechtigte Vorwurf, die machen alles selber, da die Profis, und trauen den anderen Leuten nicht zu. Und irgendwann das Gefühl, was müssen wir jetzt genau machen? So. Aber okay. unabhängig von dem, denke ich immer, ich merke, nein, ich so, mir ist der Epheser 5 so wichtig, der Teil, oder 4 heisst dort, jeder soll doch mitschaffen nach dem Maß von seiner Kraft oder darf mitschaffen nach dem Maß seiner Kraft und so. Und mein Anliegen ist immer zu sagen, bei uns darf jeder dabei sein, der will dabei sein. Unabhängig, was er macht oder nicht macht. Und er kann einfach auch nur dabei sein. Aber bei uns soll jeder, der sagt, ich will etwas Wichtiges tun, oder ich will etwas mithelfen oder ich will vielleicht auch näher dabei sein. Das ist eben auch ein Vorteil, wenn man mitschafft, ist man ein bisschen mehr dabei noch. Man trifft mehr Leute, man lernt mehr Leute kennen. Und so. Ich will mitschaffen, der darf mitschaffen. Und so gehen wir auf die Leute zu, dass wir sagen, du musst wirklich nicht, aber wenn du Freude hast, wo schlägt dein Herz? Das ist immer meine erste Frage, in welchem Gebiet schlägt dein Herz? Wie viel Zeit willst du gern, hast du gern zum Mitschaffen und dann bist du herzlich willkommen. Aber du musst nicht. Es ist wirklich so, da beides. Ich finde, eben in unseren Kreisen, vielleicht ist das ein bisschen Schweizers Teil, da läuft man manchmal ein bisschen auf Eier, da man ewig sagen muss, musst nicht, darfst. Darfst aber, musst nicht.
Ja.
Aber es ist cool, ja, es schaffen viele Leute mit und es erleben eben viele dann auch tiefere Gemeinschaft in dem. Es ist wirklich cool. Ja.
Und gleichzeitig sagst du, ihr sucht nochmal jemanden angestellt. Warum denn, wenn ihr so viele Leute habt, die das auch ohne Geld machen?
Ja, genau. Also es gibt eigentlich zwei Gründe, warum man aus meiner Sicht in der Freikirche jemanden anstellt. Das eine ist, man sucht Fachkompetenz, die man sonst so nicht leisten kann. Ja. Zum Beispiel einen Pfarrer von Theologie und so. Und das andere ist, wenn man etwas ehrenamtlich nicht mehr stimmen kann, dann muss man jemanden anstellen. Also aus diesen zwei Gründen steht man brav. Und ja, es gibt uns ganz viele Sachen, wo man einen Pfarrer mehr braucht jetzt als Fachkompetenz und wo man gewisse Sachen, das ist gerade so ein bisschen organisatorische Leute, die binden Leute begleiten, eben all die Kürze und so weiter, wo man einfach mit den Ehrenamtlichen nicht mehr alles schafft.
Ja.
Das heisst, wenn ihr jetzt eine neue Person anstellen wollt, zusätzlich, dann kostet das auch Geld. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn ihr am Wachsen seid, dann verzögert sich auch der Wachstum der Finanzen ein bisschen. Also, dass das wie für, dass ihr wie für mehr Leute eigentlich schon Geld ausgeben, als bis jetzt schon da sind.
Ja, ich glaube, das ist ein Grundsatz, den ich so lehren würde, wenn ich andere Gemeindebauer würde unterrichten würde. Hm. Grundsätzlich ist es so, glaube ich, dass es eine kleine Verzögerung gibt. Jetzt bei uns aber, und vielleicht ist das aber gleich auch ein Prinzip, das wir auch immer überdenken, wenn ein Aufwind ist, wenn eine motivierende Vision da ist, dann habe ich jetzt fast bei uns den Eindruck, es läuft gerade gleichzeitig. Also die Leute kommen und es ist für sie klar, da kommt nicht von selber, da will ich mittragen. Also wer will dabei sein, ist noch cool, wir müssen gar nicht so viel darüber reden, sogar, empfinde ich. Das ist wirklich klar. Ja, wir leben von Spenden und die Leute fragen und die Leute spenden. Also schon wieder 3-4 Wochen hat mir jemand auf die Schulter geklopft, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, der gesagt hat, ich habe dich schon informiert, wir wollen jetzt zu euren Kirchen kommen. Ich habe mich in der alten Gemeinde abgemeldet, weil wir sind näher da, wir gehen nicht, weil es uns dort nicht gefallen hat, habe mich dort abgemeldet und ich habe schon die Einzahlung geschehen. Für den 10., wo wir gerne auch zahlen möchten, einen schon in Auftrag geben im Sekretariat, einfach, damit ich das wüsste. Und das ist für mich so, ein so etwas. Das heisst, jeder kann nicht, es kann wirklich auch sein, wenn die Vision und Gemeinschaft und so der Aufwind da ist, kann es auch gleichzeitig stattfinden. Aber in der Regel, in der Planung, muss man schon mit Verzögerung rechnen. Oder auch das andere ist so, ich glaube, dass Geld nicht vorher kommt.
Mhm.
Wir haben uns natürlich auch ein bisschen beraten lassen und so, aber bei unserer Leitung, wie wir in der Schweiz, und ich habe dann gedacht, sie klopfen uns auf die Schulter barmherzig und sagen, tun ihr jetzt erst einmal da alles sitzen lassen, was ihr jetzt da zahlen müsst und wartet einmal ein bisschen und so. Und der Regionalleiter hat uns dann relativ deutlich gesagt, wenn er wirklich jemanden anstellen will, was ich nachvollziehen kann, dann machen das aber nicht abhängig vom Geld, sondern von der Vision und von dem, was er braucht. Ja, und mit dem kommt dann manchmal auch die Finanzen. Ich glaube, dass in unserem Setting die Leute nicht sehr spenden und wir können sammeln und nachher können wir es kaufen, sondern dass man manchmal muss sagen, da peilen wir an, wir brauchen aber so viel und so viel Geld.
Mhm.
Okay, das ist super interessant. Ja. Also quasi zuerst Vision und dann einfach logischerweise, man weiß es ja nicht, man hofft dann drauf, aber man kann auch damit rechnen, dass dann das Geld kommt, folgt.
Ja.
Haben ihr vielleicht auch einen gewissen Vorteil, weil du ja schon gesagt hast, dass einige von den Leuten, die neu zu euren Kirchen kommen, dass die früher einmal gegangen sind, dass die vielleicht auch aufgewachsen sind mit einer freikirchlichen Mentalität, wo man weiss, man muss ja verspenden, das ist nicht wie in der Landeskirche, wo Kirchen steuern. Ist das vielleicht auch ein gewisser Vorteil in eurem Fall?
Ja, ich glaube, das ist schon ein Vorteil, dass da jetzt nicht ganz so fremd oder komisch ist, wobei ich finde, tatsächlich, wie soll ich jetzt sagen, wir kommunizieren da nonverbal, also wir dann zum Beispiel Kollekte einziehen und so weiter, es ist wie allen klar, oder wenn wir davon reden, jetzt müssen wir jemanden anstellen und wir sind gespannt, wie Gott denn das macht mit dem Geld. Wir kommunizieren ja schon auch und ohne Kommunikation geht es nicht, aber wahrscheinlich schon ein bisschen im Vorteil, dass wir jetzt neue Leute haben mit einem kirchlichen Hintergrund, die wissen, dass das braucht. Ja. Das ist wie beides, glaube ich.
Ja, eben. Gell, manchmal können zwei Sachen gleichzeitig wahr sein. Ja.
Wenn ihr jetzt ja durch Spenden finanziert seid, kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann auch ein Stück weit wie noch mal ein bisschen mehr das Gefühl haben, sie können auch mitreden, was mit dem Geld passiert. Gibt es Leute, die sagen, das ist jetzt unnötig viel Geld, das man in so ein Gebäude investiert?
Ich muss tatsächlich sagen, bei uns ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen. Es gibt natürlich kleine, das ist relativ, im Blick aufs Gesamtgebäude sind es kleine Sachen, aber es gibt schon Sachen, wo einzelne Leute sagen, das wäre jetzt für mich unnötig gewesen oder da haben wir jetzt zu viel oder ich würde jetzt das nicht kaufen oder auch noch dazu tun und so. Aber ich habe gestaunt relativ wenig. Und ich glaube, es hat wieder mit dem zu tun, dass vieles einfach wie gepasst hat. Also eben, ich sage jetzt nochmal die Vision, ein bisschen die Mutung, wo der Großteil geteilt hat und das wollte. Mhm. Und das Vertrauen in die Leiter, die da geplant haben, wenn die sagen, da ist jetzt wichtig, da braucht es und wir haben es abgeklärt. So. Denn die Leiter auch von der Baukommission, die haben sehr gut kommuniziert, die haben manchmal mit kleinen Sachen sind sie immer wieder gekommen und haben gesagt, so und so. Die offene Kommunikation hat mega viel ausgemacht. Und das andere auch schon auch, dass wir jetzt erleben, halt, dass es lebt das Haus. Und das, oder auch die Wunder, die wir ein bisschen erleben dürfen, dass plötzlich Finanzen dann mal gekommen sind, auch, wo wir wirklich, wirklich ein Problem hatten. Das ganze Aufwindgeschichte lässt, glaube ich, einfach die Leute sagen, das wollen wir jetzt nicht, aber kommen wir gehen miteinander weiter. Es ist irgendwie speziell. Ja. Aber wir haben schon ein paar Sachen auch erlebt, wo man eigentlich unter Wunder einordnet. Wir müssen in 2 Wochen etwas zurückzahlen und es gibt uns jemand das Darlehen, also von 150'000 Franken, wirklich in den letzten Wochen, wir haben nicht gewusst, was dem passiert, ob wir dann betrieben werden oder was. Und übrigens, das Darlehen, das wir hier bekommen haben, vor ungefähr 1,5 Jahren, hat uns die Person dann auch geschenkt, nachher, oder jetzt kürzlich.
Okay.
Ich weiss aber, das ist nicht einfach so locker, sondern das hat ein bisschen zur Altersvorsorge gehört bei dem Mann, aber Gott hat bei dem Mann andere Wunder gewirkt. Einfach so, es ist so eine Kettenreaktion von.
Ja.
Und ich bin ein bisschen ausführlich gewesen. He.
Nein, das ist gut.
Das ist sehr spannend.
Jetzt haben wir es ja hier von einem neuen Gebäude, von einer Gottesdienstgemeinde, die wächst. Was hast du den Eindruck, was braucht es für Schlüsselpersonen, dass so etwas kann funktionieren?
Wie meinst du, was für Schlüsselpersonen, was für Persönlichkeit oder Gaben? Oder?
Genau. Und die Leute, die sich. Also, wer war so entscheidend gewesen, dass es alles funktioniert?
Man kommt fast nicht drum herum, um halt es verallgemeinern, aber das ist zu wenig gesagt. Aber letztlich ist schon die richtige Person am richtigen Ort. Es ist einfach ein Geschenk. Also, wir haben eine Frau, respektive sind eigentlich zwei, ich hätte schon gesagt 2,5, fast 3 Frauen, die haben einfach gestalterisch. Einfach, das sind Profis, also die könnten arbeiten auf dem Beruf und machen es aber einen anderen Beruf und so. Und die haben gleichzeitig gerade viel Zeit gehabt, aber auch investiert. Also es sind eben dann letztlich wenig Leute, die aber begabt sind. Und bei uns war es wirklich cool gewesen. Also und jemanden haben wir gleich im Reinigungswesen. Etwa 1, 2, vielleicht 3 Leute im ganzen Technik- und Gottesdienstbereich. Es hat auch Bereiche, die ein bisschen unterbesetzt sind, aber jetzt im Blick auf den Neubau haben wir eigentlich wahrscheinlich eine Handvoll Leute gehabt, zwischen 5 und 10 Leute, die viel investiert haben, die begeistert waren von der Sache von Jesus auch, also vom Glauben her, oder motiviert waren.
Ja.
Und die sich auch etwas sagen lassen haben. Also, und die Kombo ist eben noch cool. Also wir haben nicht Leute gehabt, die gesagt haben, ich mache es so und sonst mache ich nichts, oder?
Mhm.
Entweder ist jetzt der Bistro rot und sonst mache ich Kinder ohne mich. Und so. Da sind sie eben nicht gewesen. Eine Handvoll Schlüsselleute, die begeistert sind, die begabt sind, die Zeit haben, die zur richtigen Zeit da sind, sich investieren und sich auch etwas sagen lassen, sage ich.
Ja.
Und bei denen muss man dann relativ wenig sagen, weil sie eh schon richtig ja genau in die richtige Richtung gehen. Genau.
Ja.
Wir reden ja in dieser Staffel bewusst mit Leuten, die aus Freikirchen kommen, um etwas von euch zu lernen. Darum haben wir jetzt hier noch die Frage an dich, was kann die reformierte Landeskirche lernen von dir oder von euren Erfahrungen?
Also ich möchte im Voraus sagen, ich traue mir fast nicht zu sagen, dass die Landeskirche etwas lernen kann von uns. Weil ich selber komme aus der Landeskirche, ich habe sehr viel gelernt von der Landeskirche, ich finde die Landeskirche macht so viel gut. Ich kann einfach sagen, jetzt von meinem Herz her ist schon so, Landeskirche und Freikirche, glaube ich, wirklich von uns lernen können. Vielleicht schon da, sich von Gott eine Vision schenken lassen, die grösser ist, als das, was wir jetzt leben.
Mhm.
Und dann aber auch mutig Sachen machen. So. Also sagen, also jetzt gehen wir auf dazu. Und, eben, ich ich kann das jetzt nicht so abschätzen, aber ich sage, die Echtheit und die Natürlichkeit, glaube ich, das ist das, was so viel ausmacht. Also mit dem haben wir das Gebäude auch gestaltet, aber mit dem leben wir auch jetzt drin so. Und ich glaube schon, dass man da kann lernen kann. Und bei Fuss sage ich, ich kämpfe darum, dass wir das behalten können. Eine natürliche Echtheit haben in allem, was wir machen. Und nicht irgendwie in Formen bleiben oder in Abläufen bleiben. Man macht es halt so und so. Ich würde mal sagen, das wäre etwas. Und das andere ist, das habe ich eben im Ursprung von der Landeskirche gelernt, aber ich weiß nicht, ob sie da auch jetzt wieder zurück oder könnte zurücklernen, ist eine offene Kirche haben. Also wir haben in ganz vielen verschiedenen Beziehungen haben wir gesagt, das ist ein definierter Wert, wir wollen eine offene Kirche sein. Also bis hin, es ist, die Türen ist offen von 8 bis 8. Und wir wollen aber auch die Offenheit ausstrahlen. So. Ja, das sind, glaube ich, die drei Sachen.
Sehr gut.
Sehr cool. Und dann sind wir jetzt schon bei der letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar die Frage, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Mein persönliches Erleben jetzt, da gibt mir mega Hoffnung. Und zwar ein Erleben, die Leute sind wirklich grundsätzlich offen und suchend für Gott. Also das erlebe ich. Da gibt mir wirklich Hoffnung. Und es ist möglich, ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute können mit ihrer Offenheit oder ihrem suchenden Herz auch können Gott finden. Also es ist möglich, eine Kirche zu bauen, wo suchende Leute Gott auch können finden. Da gibt mir mega Hoffnung.
Sehr gut.
Mega cool.
Dankeschön vielmals, Michael Russenberg, und dankeschön, dass du mit uns geredet hast.
Gerne, ich danke dir. Ist cool.
Wir sind zurück im Studio. Anna, was hast du mitgenommen von diesem Gespräch mit Michael Russenberger?
Also, ich glaube, das Erste ist einfach so sein Herz, das man spürt in dem Ganzen, oder die Haltung, die hinter allem steht, dass irgendwie gross wollen denken und einfach darauf vertrauen, dass Gott mitgeht, mitwirkt. Ja. Und ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so eine schöne Leichtigkeit beim Vorwärtsgehen, nicht so ein Verbissen, wir müssen jetzt unbedingt wachsen, sondern einfach so ein Sehen, dass ich spüre, dass es da noch mehr gibt. Und ich glaube, das kann auch ansteckend wirken auf andere. Und das Zweite ist, er hat immer mal wieder gesagt, sie haben einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort gehabt.
Ja.
Und ich glaube, das ist sicher ein Geschenk, wenn man das hat. Das kann man nicht einfach so herstellen. Gleichzeitig denke ich, es gibt schon Möglichkeiten, um einfach zumindest mal Ausschau halten nach diesen Leuten. Also wenn man weiss, was man für Leute auch braucht, dass man irgendwie nach dem sucht und dann parat ist, wenn dann die Leute da sind. Und ich denke auch, dass eine gewisse Vision auch Leute zusammenbringen kann und kann dazu führen, dass man dann eben die richtigen Leute herum hat, wenn man sagt, hey, in die Richtung wollen wir gehen, wer ist dabei?
Ja, ja.
Was hast du mitgenommen?
Ja, ich nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast, wegen der Vision. Ich glaube, die Kirchgemeinde mit Ambitionen, die sollte sich wirklich von dem leiten lassen. Gott ist noch nicht am Ende mit der Kirchgemeinde, sondern dort liegt vielleicht noch etwas drin. Und dann von dieser Vision, dass Gott hat noch etwas vor, so an die Situation herangehen, an die Herausforderungen, wie gesagt, eigentlich wäre er fast versucht, zu sagen, jede Kirchgemeinde sollte neu bauen. Also dann auch so in diesem Geist ein grösseres Projekt angehen. Gott ist noch nicht am Ende, sondern hat noch etwas vor. Und das Zweite, was ja schon auch deutlich geworden ist, sie haben einfach von der Lage, von dem Gelände, das sie bekommen haben, von dem Bedarf auch vom Dorf nach einem Spielplatz, das haben sie gesehen, was dort, was sie auch können beitragen. Und sie haben quasi die Chance, die sich dort gibt, einfach rein durch ja, die äußeren Gegebenheiten, die haben sie dann wirklich genützt, haben sich auch so gebaut, dass das Bistro möglich ist, haben dann auch wirklich Geld in die Hand genommen und haben sich wirklich auch beraten lassen von quasi Profis und haben das gut gemacht. Also wenn man dann so etwas macht, dass man es dann auch gut macht und die Chancen, die man hat, wirklich dort auch rein investiert. Nicht nur mal halbe Sachen machen. Jetzt bei uns, wir haben von der Lage her ist das anders und so weiter. Da ist dann wirklich jede Kirchgemeinde muss an ihrem Ort Arbeit machen. Aber wenn man dort so eine Situation sieht, dass man dann auch wirklich reingeht und investiert drin. Also ich habe das sehr interessantes Gespräch gefunden, ja. Inspirierend.
Ja, ich auch.
Gut, dann ist das jetzt also gesehen. Staffel 11, Episode 7 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet. Give me your love.